Willkommen bei den Datenschutzplaudereien. Aktuelles, Bemerkenswertes und Persönliches rund um den Datenschutz und verwandte Themen.
Guten Tag, mein Name ist Martin Steiger.
Und mein Name ist Andreas von Gunten.
Andi, es ist jetzt mal Zeit für Follow-up. Wir gehen ein auf frühere Themen, die wir schon gesprochen haben, wo es vielleicht Neuigkeiten gibt, aber vor allem auch auf Rückmeldungen aus dem Publikum. Da sind wir immer im Rückstand. Ich fürchte, wir sind an einem Punkt, wo wir nicht mehr alle Rückmeldungen können im Podcast thematisieren können. Ich möchte aber betonen, wir lesen jede Rückmeldung früher oder später. Wir nehmen das auch auf. Lob freut uns. Kritik tun wir auch besprechen. Müssen wir etwas anders machen? Das ist also wunderbar. Also wir sind dankbar für jede Rückmeldung aus dem Publikum. Logisch, man hat immer lieber die positiven Rückmeldungen. Die sind motivierend. Aber Kritik ist auch okay, weil man kann immer noch etwas besser machen. Und in dem Sinn möchte ich starten. Wir haben ja kürzlich über Open Access geredet, zusammen mit dem geplanten Open Access-Kommentar zum IDG im Kanton Zürich, also zum neuen Datenschutz- und Öffentlichkeitsrecht im Kanton Zürich. Dort haben wir über die Creative Commons-Lizenzen, CC-Lizenzen geredet. Ich habe versucht, das live spontan zu erklären. Du, Andi, hast auch noch gefunden, ich hätte es noch gut gemacht. Aber bei der Produktion von der Folge habe ich dann gemerkt, habe ich einen Spoof gemacht. Ich tue jetzt aber nicht die Lizenztypen aufzählen, sondern erlaube mir, auf die Shownotes zu verweisen. Ich habe da schon vor Jahren einen Blogbeitrag veröffentlicht über die Version 4.0 von der Creative Commons Lizenzen. Das war 2013. Die sind aber stabil, also da hat man jetzt nichts Neues gebraucht, die funktionieren. Und dort hat man schön die Aufstellung von diesen Elementen, Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen, keine Bearbeitungen, nicht kommerziell. Also ich erlaube mir da in die Shownotes zu verweisen. Wir sind ja immer stolz darauf, eigentlich auf umfangreiche Shownotes. Also schaut die gerne an, wenn ihr das noch nicht kennt, in eurer Podcast-App oder natürlich auch auf unserer Podcast-Website. Damit komme ich zu einem weiteren Thema. Wir haben da geredet über die schwerwiegende Sicherheitslücke in SEP-Mail. Und von einer Person, die wir glaube ich, den Namen gar nicht kennen, ist da eine Rückmeldung gekommen. Guten Tag, Herr Steiger. Das muss eine junge Person sein, wenn sie mich sieht. Aber es ist gut, wenn wir ein junges Publikum haben. Danke für die letzten beiden Podcasts, also eben die beiden Folgen über SEP-Mail. Es bestätigt unseren Eindruck aus unserem Arbeitsgebiet, dass bei HIN einiges im Argen liegt. Also HIN ist ja die Dienstleisterin im medizinischen Bereich, vor allem bekannt für HIN-Mail. Und da gibt es eine Verbindung zu SEP-Mail. Mir ist aber wichtig zu sagen, dass ich das zumindest in Bezug auf HIN-Mail nicht bestätigen kann. Ich habe auch noch Kontakt gehabt mit HIN und sie haben auch gesagt, so sinngemäß, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, sie sind also nicht betroffen von diesen Sicherheitslücken und so weiter und so fort. Also was ich vor allem möchte sagen, da mag bei HIN einiges im Argen sein, was die Person aus dem Publikum geschrieben hat. Aber zumindest jetzt bei HIN-Mail kann ich jetzt nicht Anzeichen dafür, dass die jetzt 1:1 betroffen sind von diesen Sicherheitslücken bei SEP-Mail. Ich glaube, die sind bei der Sicherheit auch eigenständig unterwegs. Ich kann für die nicht Handys vorlegen oder so, aber so Gleichsetzungen können ja immer gefährlich sein.
Ja, ich finde auch wichtig, dass man immer gut her schaut. Und da möchte ich auch die zwei Kommentare gerade zusammennehmen, die auch noch zum SEP-Mail gehören, wo eher kritisch sind. Der erste Hörer hat geschrieben, zuerst die Schwachstellen, die zuletzt veröffentlicht und gefixt wurden, dürfen in der Form und in der Fülle nicht passieren. Also da stimme ich euch absolut zu. Auch fehlt mir aktuell nach wie vor in Zukunft so etwas vermieden werden will. Was aber bei eurem Podcast gar nicht geht, sich selbst über das Produkt und die Techniken im Produkt und dessen Einsatzzweck bei einer technisch versierten Fachperson zu informieren, und dann einfach irgendwelche Plattitüden von sich zu geben, ohne Substanz. Das verwässert der eigentliche Punkt mit dem Problem der jüngsten Schwachstellen total und macht die ganze Aussage unprofessionell. Da hätte ich mir von euch doch mehr von euch erwartet mit dem Background und dem Anspruch. Das ist ein Kommentar gewesen. Und der zweite nehme ich gerade dazu, um noch auf beide können eingehen. Der Fabian schreibt dann noch, naja, Software ohne Schwachstelle ist schlicht illusorisch. Solange die Schwachstellen zeitnah gefixt werden, ist das auch kein grosses Problem. Aber klar, man muss ja ein Thema für den Podcast haben und dann so ein Smiley. Was in diesen beiden Sachen ein bisschen zum Vorkommt ist, also was zum Vorschein kommt, ist, dass wir offenbar etwas kritisiert haben, wo gar nicht so ein Problem sollte sein. Also schon, wir haben zwar auf eine Schwachstelle hingewiesen, aber die ist schon korrigiert worden. Die Schwachstelle ist auch nachher gefixt worden und darum tönt ein bisschen, wenn man das ein bisschen aufgepauscht hätte oder aufgeplauscht hätte und auch nicht so fachlich versiert dahergegangen sind. Ich meine, wir nehmen das gerne entgegen. Wir sind eigentlich schon der Meinung, dass wir immer versuchen, auf die Einzelfälle richtig einzugehen. Aber es kann natürlich schon mal sein, dass das so überkommt. Wir sind miteinander im Gespräch, wir sind miteinander am Reden. Der Martin hat dann später ja auch noch mit jemandem von SEP-Mail geredet. Die sind auch noch ausführlich zu Wort gekommen und können erklären, was da alles dahinter steckt. Aber ich glaube, wenn man die Folge noch mal hört, das habe ich dann auch gemacht, bin ich immer noch der Meinung, Wir haben auf einen ganz wichtigen Punkt hingewiesen und haben auch können zeigen, wie viele verschiedene Aspekte eine Rolle spielen. Ich würde sagen, wichtig, dass man uns das meldet, wenn man nicht einverstanden ist. Wir nehmen das sicher ernst. Aber es kann halt schon sein, dass die dann betroffen sind, das nicht immer sehr schön finden in dem Moment. Aber wir versuchen eigentlich schon, möglichst fair zu bleiben und das Produkt von allen Seiten anzuschauen und nicht einfach rein zu bashen. Wenn das passiert ist, dann ist das sicher nicht super gewesen, aber ich habe nicht den Eindruck. Weißt du, wie es dir gegangen ist, Martin?
Nein, Andi, du bist jetzt super nett und defensiv. Also, das ist Quatsch. Also, es ist Quatsch, dass man sagt, ja, wir müssen ein Thema für den Podcast haben. Unser Problem ist definitiv nicht zu wenig Themen. Unser Problem ist das Gegenteil. Wir kommen nicht nach, auch mit unserer Zeit und mit den Themen und mit allem, was läuft. Dann ist es auch nicht so, ja, ist gut, wenn Schwachstellen zeitnah behoben werden. Das war aber bei Zepmel ja genau nicht das Problem gewesen. Ich weiss nicht, wahrscheinlich sind sie jetzt noch am Sicherheitslücken beheben oder finden noch neue. Also das hat nicht so gut funktioniert. Das müssen wir ganz klar sagen. Eine Kommunikation. Ich habe weitere Rückmeldungen bekommen von Zepmel-Partner, Zepmel-Kundinnen und Kunden oder also den Nutzerinnen und Nutzer hinter diesen Partnern. Da ist viel Geschirr zerschlagen worden. Auch bei denen, die die Sicherheitslücken ja gefunden haben. Also ETH Zürich, auch dann noch sonstige. Also ich habe da eine Rückmeldung bekommen, es war nicht alles so rosig gewesen. Und ja, es war super gewesen, dass der CTO gekommen ist von Zepmel. Das zeigt aber auch natürlich, dass es schon begründet war. Also das Ganze hat eine Substanz gehabt. Und auch interessant, der Fabian, gemäß seinem Profil, ist er CISO of a Swiss Financial Institution, Chief Information Security Officer, Sicherheitsverantwortlicher bei einer Bank, oder? Auch noch kind of DPO by accident. Also irgendwie, er sagt dann auch noch, irgendwie noch in Datenschutzbeauftragten. Also ich hoffe, ich bin ein Kunde bei dieser Financial Institution. Jetzt habe ich hergesagt. Ich nehme jetzt absichtlich ein bisschen eine Gegenposition zu dir ein. Wir waren anders richtig defensiv gewesen. Wir haben da vielleicht ein anderes Mindset. Und ja, dann der andere eben Ersthörer, also das Pseudonym, oder? Ist noch fies, oder? Das hat er uns zuerst mal gehört und ist gerade unglücklich. Also der hat wahrscheinlich gerade wieder verloren. Wahrscheinlich gehört er das jetzt gar nicht. Er sagte dann, oder? Was bei eurem Podcast, ich lese jetzt nochmal vor, gar nicht geht, ist, sich selbst null über das Produkt und die Technik im Produkt blablabla zu informieren. Das stimmt einfach nicht.
Das stimmt definitiv nicht, das ist so, ja.
Dann Plattitüden ohne Substanz und so. Wir haben dann auch übrigens gesprochen mit dem CTO von Zepmel und ich finde immer noch lässig, dass er zu uns gekommen ist, dass er sehr offen darüber geredet hat. Aber der Punkt ist ja nicht gewesen, dass es nicht stimmt, sondern der Punkt ist, wie geht jetzt Zepmel mit dem um? Vielleicht ist das dann auch wieder mal ein künftiges Thema. Aber eben, du hast natürlich richtig gemacht, wenn man sagt, ja, bei Kritik, oder man muss sich verständnisvoll zeigen und so weiter. Aber ich finde, irgendwo hat es schon Grenzen. Aber gut, gehen wir eins weiter. Wir haben ja darauf hingewiesen, dass der EDIP vor betrügerischen E-Mails warnt. Und da haben wir von Patrick eine umfangreiche Rückmeldung bekommen. Dort war vor allem das Thema gewesen, was könnten Softwareanbieter und Plattformen überhaupt unternehmen gegen Phishing. Also dort war es auch das Thema gewesen, dass man uns Nutzerinnen und Nutzer ständig aufklärt. Und das langt ja eben nicht. Und das würde zu weit führen, da irgendwie x Beispiele zu bringen. Für mich ist immer das klassische Beispiel, dass man die Nutzerinnen und Nutzer nicht mit eigenen E-Mails darauf trainiert, auf Phishing anfällig zu sein. Eben vor allem dort, wo es darauf ankommt. In vielen Bereichen kommt es ja nicht so darauf an, aber es gibt Bereiche, so zum Beispiel Finanzen, Banken, Kurierdienste und so. Und dort sind halt die E-Mails aus meiner Sicht häufig so, dass gerade das Phishing etabliert. Für mich ist das Paradebeispiel immer noch Inka-Mail. Da kommt eine Benachrichtigung über mit einem Attachment, das man anklicken und irgendwelche Links und so. Das macht halt Aufklärung schwierig. Weil da hast du die offiziellen Mails, die aussehen wie Phishing-Mails, und hast die anderen Mails, die wirklich Phishing-Mails sind. Und die sind wie nicht unterscheidbar aus einer Laienperspektive. Und das wäre für mich eine sehr wichtige Massnahme, dass man in den sensiblen Bereich eben an das denkt. Wie gesagt, ganz viele Bereiche sind nicht sensibel genug für das. Da kann man mit Links in die E-Mail arbeiten etc. Und dass man dann dort noch auffällt, ist, gerade in der Microsoft-Welt, aber auch Google Workspace kann das, du kannst dann die Links umleiten lassen über sie. Die werden dann geprüft. Dort ist aber das Problem, in der E-Mail siehst du ursprünglich Link nicht mehr, sondern du siehst dann so ganz eine hässliche Umleitung, also wenn du nicht irgendwie eine HTML-E-Mail nutzt, also du kannst den Link gar nicht mehr prüfen, sondern musst einfach darauf hoffen, dass die Umleitung, wenn es ein gefährlicher Link ist, den eliminiert. Weil sonst ist es wie ein QR-Code oder so, oder sonst landest du dann direkt auf dieser gefährlichen Website, weil die Filter von Google und Microsoft sind ja logischerweise nicht perfekt.
Genau, und ich glaube, das Thema Phishing wird uns weiterhin beschäftigen. Ich bin überzeugt, wir werden auch wieder Fälle haben. Es kommt immer wieder und es ist gut, haben wir das noch einmal können, ein bisschen genauer erläutern, auch im Zusammenhang mit dieser Rückmeldung. Ein weiteres Thema, das uns auch in der nächsten Zeit weiterhin wird beschäftigen und auch immer wieder beschäftigt hat, ist das Thema KI, KI Compliance. Du hast mit dem David Rosenthal in zwei Teilen sehr interessante Folgen gemacht, wo wir über das Thema geredet haben. Dort haben wir verschiedenste Anbieter auch geredet und da schreibt der Thomas uns zurück, wie sieht es aus mit Schweizer Anbietern, zum Beispiel Infomaniac, Exoscale, Swisscom und so weiter. Wir können jetzt natürlich nicht in dieser Folge jetzt gerade die Anbieter noch analysieren und sagen, wie das läuft, aber so im Wesentlichen kann man sagen, Man muss einfach ganz gut herschauen, sagen wir es mal so. Also nur weil ein Schweizer Anbieter sagt, ich biete noch ein Kaya mit einem Swissness-Label, heisst das noch lange nicht, dass das jetzt im Datenschutz völlig unproblematisch ist. Oft sind das nur Proxys, wo sie eigentlich nur eine Zwischenstelle sind und nachher dann hinterher gleich die grossen Modelle aufgerufen werden. Manchmal sind sie zwar lokal hosten, in ihren eigenen Infrastrukturen mit eigenen Modellen, aber auch dort ist dann wieder die Frage, wie funktioniert denn dort der Vertrag? Also auch dort muss man schauen, verhebt das, was man mit ihnen abmacht, verhebt dort Datenverarbeitung im eigentlichen Sinn für mich. Also man kann nicht einfach das Gefühl haben, nur weil es ein Schweizer Anbieter ist, ist alles gut und gegessen. Also da muss man ganz gut herschauen und bei vielen Schweizer Anbietern, würde ich jetzt behaupten, ist auch vieles noch im Argen, gerade wenn es um die KI-Angebote geht. Einfach gut herschauen, das ist, glaube ich, der wichtige Punkt.
Gut anschauen, häufig kann man das halt schlicht nicht, aber eben auch schauen, wie schaffen sie Transparenz. Bei den Schweizer Anbietern sind es ganz unterschiedliche Anbieter genannt worden, mit Infomaniac als Beispiel, Exascale und Swisscom. Sie sind ganz unterschiedlich unterwegs. Fangt schon an, für wen sind die Angebote überhaupt zugänglich? Also Infomaniac sind Angebote, die du dir gut klicken kannst. Auch als KMU, auch als Kleinstunternehmen. Bei Swisscom vielleicht eher nicht, oder? Also sie sind eher so im Enterprise-Bereich, so nach meiner Einschätzung, unterwegs. Exascale auch eher. Also das ist sehr unterschiedlich. Aber wirklich wichtig ist, Swissness sitzt in der Schweiz, löst nicht alle Probleme. Es löst allenfalls ein Problem, nämlich dass die Unternehmen grundsätzlich mal zu 100% dem Schweizer Recht unterliegen. Aber eben, wir sind in der IT, also wir nutzen im Wesentlichen, ja, sage ich salopp gesagt, chinesische, asiatische Hardware mit amerikanischer Software. Ist jetzt etwas überspitzt gesagt, aber das ist es eigentlich. Und das habe ich auch mit dem David Rosenthal besprochen. Das muss ich sagen, ja, ist es schön und gut, wenn das chinesische Modell in der Schweiz gehostet wird. Oder? Also das löst ein Problem gegenüber einem Hosting in China oder was halt sonst ist. Aber das ist ein chinesisches KI-Modell, was dann Auswirkungen hat. Wie die Modelle trainiert werden, hat tatsächlich Auswirkungen. Das ist nicht irgendwie einfach fiktiv, dass man da ein bisschen Problem sucht, sondern es hat tatsächlich Auswirkungen. Bei den anderen Modellen auch und so. Es ist letztlich so, da muss ich mal anschauen, muss schauen, welche Risiken kann man selber eingehen. Das führt mich auch gerade zum nächsten Kommentar. Aufs Banner ist der Name, der hinterlassen worden ist. Da ist ein Kommentar zu der Diskussion über Infrastruktur in den USA, wohl zusammen mit DeepL und Proton. So ein DeepL wechselt ja auf amerikanische Infrastruktur, also nicht in den USA, in Europa, von Amazon Web Services. Proton hat da den Videokonferenzdienst als Outsourcing beim amerikanischen Anbieter aufgezogen. Und dann ist da die Frage, ja, ist dann Claude oder ChatGPT datenschutztechnisch weniger bedenklich als DeepL? Wohl kaum. Das wäre jetzt einfach zu einfach, das so zu sagen. Also, einfache Antwort, ja, vermutlich, weil bei DeepL kommst du unter gewissen Bedingungen immerhin Verträge über, die dir mehr Sicherheit geben, mehr Rechtssicherheit geben, die du bei Claude und ChatGPT gar nicht überkommst. Aber bei DeepL ist es auch nicht eben alles Gold, was glänzt, das haben wir auch schon angeschaut. Und vor allem ist halt ein Unterschied, bei Claude und ChatGPT haben wir nicht die Erwartung, dass die besonders gut unterwegs sind. Das sind ja amerikanische KI-Konzerne, wo wir auch wissen, die haben ganz viele ethische Probleme, OpenAI kuschelt offen mit der Trump-Regierung und. Also all die Sachen. DeepL hingegen ist ja so ein souveräner deutscher europäischer Anbieter gewesen. Und eben auch Proton, die wir diskutiert haben, natürlich schon einen Unterschied ausmacht. Also die Leute sind davon ausgegangen, wenn ich zu DeepL gehe oder zu Proton gehe, dann habe ich selbstverständlich keinen USA-Bezug. Und das ändert sich halt, ist auch eine Frage von der Abhängigkeit. Das wissen wir, oder wir haben die Abhängigkeit. Ich bin ein grosser Fan von Datensouveränität, wenn man das will. Ich sage, wenn man das will, oder? Weil Schweizer Unternehmen sollen ja auch internationales Publikum können haben. Also wenn alle nur noch Datensouveränität machen, dann wird es sehr schwierig für Anbieter in der Schweiz, auch solche grösser werden. Am Schluss ist immer das Abhängigkeitsthema, wo es auch wie nicht immer gute Lösungen gibt. Oder das, ja, durch lokale KI einsetzen und so. Ganz so trivial ist es dann schon nicht.
Das ist so. Das ist nicht so trivial. Und zweitens, ja, man wird immer hinten anhinken natürlich. Ich glaube schon, dass lokale KI ihre Rolle wird haben. Also auch das müssen wir wahrscheinlich separat mal anschauen. Aber du hast absolut recht. Trivial ist es nicht. Und auch mit diesen Schweizer Angeboten. Eben am Schluss kommen wir nicht darum herum. Wir müssen hoffen, dass wir gewisse Sachen können in der Schweiz haben. Dort, was ganz wichtig ist. Aber gleichzeitig müssen wir auch davon ausgehen, wir werden in eine global vernetzte Welt bleiben. Und das ist auch in unserem Interesse. Also du hast es ganz wichtig gesagt. Wenn wir alle nur noch würden in den lokalen Ländern, wo wir sind, Datenbearbeitung zulassen und ausführen, dann wäre das für die Schweizer Unternehmen nicht unbedingt interessant, weil dann ist unser Markt eigentlich ziemlich zusammengeschrumpft. Glauben wir, dass wir eine Softwareindustrie aufrechterhalten können, die nur für den Schweizer Markt produziert?
Nein, also eigentlich ist unsere Softwareindustrie heute schon zu klein. Also viele Unternehmen, die es verdienen würden, schaffen es nicht, aus der Schweiz rauszukommen. Aber da müsste eigentlich noch viel mehr möglich sein. Oder wir haben ja die Abhängigkeitsthemen. Also wir haben jetzt in letzter Zeit diskutiert, welche amerikanischen Modelle dürfen überhaupt noch exportiert werden. Oder das Thema haben wir gehabt. Also das ist ganz klar ein Thema, weil es auch ein tatsächliches Dual-Use-Thema ist. Erinnert früher an die Kryptografie, die man nicht hätte exportieren können. Das andere ist wieder mal das Privacy-Shield. Die Trump-Regierung die erschwert zunehmend, dass man sagt, ja, in den USA mit dem Datenschutz geht es dann irgendwie schon unter gewissen Bedingungen. Gleichzeitig ist klar, oder, wenn wir das Outsourcing nicht mehr nutzen können. Also ich weiss nicht, was dann passiert. Also es wäre das eigene Goal. Und das eben auch noch ist, auch gerade bei dem Hosting in der Schweiz, auch von diesen Modellen zum Beispiel, oder die kann man zum Teil autonom hosten, aber das Produkt fehlt dann. Ich meine, wenn du jetzt anschaust, eben ganz klassisch halt das Hype-Thema Cloud nach wie vor, aber auch ChatGPT, das sind ja nicht nur einzelne Modelle, sondern das sind Dienste von Modellbündeln, die all möglichen Richtungen. Also nur weil du jetzt den Zugriff hast über eine API, auch eine kompatible API, also das ist nicht, wenn du eigene Ressourcen hast, um das entwickeln, um das nutzen, aber das ist nicht das, was ein Grossteil der Schweizer Unternehmen braucht. Und das sind ja bekanntlich KMU, und zwar kleine KMU. Das typische Schweizer Unternehmen, zahlenmässig, ist das kleinste Unternehmen. Nicht vom Umsatz her, nicht von den beschäftigten Personen, aber das ist ein sehr wichtiger Teil für unsere Wirtschaft. Und ein typisches KMU baut sich nicht selber Software, auch nicht heute mit Vibe-Coding. Vielleicht ist es auch besser, wenn sie es nicht machen. Oder es führt dann nicht dazu, den auch schon bekannten Problemen, die man dort hat. Also wir sind eigentlich darauf angewiesen. Also ja, wir stoßen einfach halt an sehr viele Grenzen, muss ich leider sagen. Und die Dienste sind eben halt einfach auch sehr gut. Sie werden zunehmend teurer, weil du zunehmend nach Usage zahlst. Also es kann sogar ein Vorteil sein für die, die die Sachen in der Schweiz anbieten. Weil es, also ja, die Spiesse sind zunehmend gleich lang von den Kosten her. Aber es ist logisch, oder? Eben auch lokale KI, ja, die hat eine Bedeutung. Im Moment fürchte ich keine wachsende Bedeutung mehr wegen der Explosion der Speicherpreise. Böse Zungen sagen auch, das ist schon eine halbe Kampagne, oder? Die Leute in die Cloud zwingen. Wobei das natürlich auch viel teurer wird aufgrund von dem. Aber es ist schon so, oder? Also einfach so, wenn du jetzt sagst, hey, ich will lokale KI einsetzen, ich bin bereit, den Zeitaufwand zu betreiben und so weiter, was dann auch ein Kostenfaktor ist. Aber allein schon die Hardware, die du dafür brauchst, um dann die offenen Modelle laufen zu lassen, muss ich sagen, die sind heute so vielleicht so zwei Generationen zurück, oder, gegenüber den Frontier Models. Wobei jetzt mit den ganz neuen Frontier Models echt schwierig zu sagen. Aber selbst wenn du bereit bist, das zu machen, dann lässt du da so sehr viel Geld liegen. Also musst eigentlich, ist eigentlich kommerziell nicht zu rechtfertigen. Sondern du kannst nur rechtfertigen, ich bin interessiert daran, ich will da etwas lernen. Oder ich brauche einfach wirklich die total persönliche Datensouveränität, also sex als Person oder im Unternehmen.
Genau, oder jetzt in meinem Fall ist es auch noch Demonstrationszweck. Darum konnte ich das rechtfertigen für mich, so eine Maschine mir zu besorgen, die mir das ermöglicht. Und ich habe gerade mal Glück gehabt, ich konnte meinen Super Mac mit ganz viel Speicher noch besorgen, bevor jetzt die Preise aufgegangen sind. Ich konnte gerade noch zuschlagen. Aber ja, klar, es ist definitiv so. Es ist aber erstaunlich gut, muss ich gleich noch sagen. Es funktioniert also erstaunlich gut. Sehr viele Sachen, die ich bis jetzt über die API, über die grossen Modelle gemacht habe, kann ich lokal laufen lassen. Er wird einfach keiben heiß. Und der Fenty voll da und so, das ist alles nicht so attraktiv. Also am Schluss ist es sicher nicht etwas, wo ich den Eindruck habe, das wird der allgemeine Modus werden. Das sehe ich auch nicht. Aber man wird weiterhin in der Cloud die KI nutzen im grossen Teil.
Ja, das ist brutal, oder? Eben die Hardware, die es gibt, ist so eine Frage für sich. Es gibt ja also dedizierte Geräte, oder? Da, also mit Nvidia Blackwell. Sie haben häufig so Konfiguration 128 GB RAM. Das ist das, was man ja braucht, das, was man eigentlich will, mindestens. Dann haben sie häufig 4 TB SSD. Das ist auch das, was man etwa will. 2 lang vielleicht auch, aber 4 ist besser natürlich. Also ja, so Standard-Setup, die gibt es ja auch. Aber erstens, auch die werden teurer. Und eben die Komplexität erhöht sich dann noch. Und die Macs haben ja immerhin, also vor allem die aktuellen Macs mit M5 Max-Prozessoren, die haben ja auch den Vorteil, dass sie dann eben sogar eine deutlich höhere Speicherbandbreite haben als die dedizierten Geräte sogar. Dafür haben die dedizierten Geräte einen besseren Prozessor, muss man sagen. Und so, also es kommt echt darauf an, was man macht. Aber wobei ich muss auch sagen, oder? Wer jetzt lokale KI ausprobieren will, muss jetzt nicht irgendwie einfach so ein maximiertes MacBook Pro kaufen heute, sondern eben, man kann ja auch schon kleinere Modelle und so einsetzen. Für mich ist das praktische Problem genau, was du jetzt gesagt hast, Andi, oder? Man kann schon recht viel machen, das ist erstaunlich gut und so. Es ist eben immer die Relativierung. Oder ich finde es auch faszinierend, dass man lokal machen kann, auch mit ganz unterschiedlichen Modellen. Aber ja, eben, also die Differenz ist dann doch noch da. Die spürst je nachdem auch, die spürst nicht bei allem, aber die spürst je nachdem doch noch relevant. Eben, es ist ein Kostenfaktor. Und was man vor allem lokal nicht einfach so machen kann, ist natürlich, wie mehrere Modelle einsetzen. Oder wenn du sagst, ich habe noch mehrere Modelle, ja, zwei gleichzeitig geht so, je nach Grösse, ja, dass du die kannst laden. Das kann auch ein interessantes Setup sein, je nachdem. Das kannst du auch umsetzen, so also mit gängigen Tools. Oder? Also LM Studio ist da ein gängiges Tool natürlich. Da hast du Möglichkeiten. Aber das, was jetzt eben die Cloud-Dienste machen, das ist natürlich auch im eigenen Kosteninteresse, oder? Da autonom könnt Modell auswählen, die gerade am besten passen. So. Das kannst du natürlich nicht sinnvoll, auch von der Hardware her. Oder auch Kontextfeister. Also Kontextfeister, wie man es heute bei den grossen KI-Diensten kennt, die hast du natürlich dann auch nicht. Eben, man kommt sehr weit und ich glaube auch, das nimmt zu, spezialisierte Modelle zu nutzen. Aber auch dort habe ich schon den Verdacht, dass es immer mehr in der Cloud wird passieren. Allein schon aus Kostengründen.
Genau, natürlich. Eben, also ich glaube auch, und man sieht auch die ganze Entwicklung. Oder immer wenn man das Gefühl hat, jetzt ist man mit diesen Modellen ein bisschen nah, hat man ein bisschen aufgeholt, dann kommen die anderen wieder, sind wieder viel weiter. Und ich erlebe das natürlich in der Praxis auch so. Sie sind oft recht gut, wie du sagst, oder? Aber wenn man dann noch das andere hat zum Vergleich und wenn man dann tatsächlich am Arbeiten ist, mag es halt nicht leiden, noch zwei, drei Mal wieder Probleme zu haben, dann wechselt man dann schnell wieder ins Cloud-Modell zurück. Für mich ist es auch vor allem experimentieren, herausfinden, was geht. Es gibt Fälle, wo es einfach nötig ist, aber in den meisten Fällen, die meisten bleiben in der Cloud und schauen, dass sie das irgendwie in den Griff bekommen.
Gut, ich mache den Schluss, gell? Das kann man gerade als Schlusswort brauchen.
Das ist gut, tipptopp.
Haben dir Datenschutzplauderei gefallen? Wir freuen uns über deine Bewertung, deinen Kommentar oder deine Rückmeldung.